das Finale aus der Klaviersonate D-Dur von Josef Haydn. Ragnar Schirmer hat hier gespielt.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Reitmeier liest heute weiter aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmür, heute den 9. von 13 Teilen. Wir sind immer noch in der ja durchaus speziellen Welt der Schauspielerinnen. Wanda heißt die Hauptdarstellerin hier, die unbedingt eine Rolle haben möchte. Dafür ist sie sogar mit einem relativ dekadenten Filmproduzenten Kugelfisch essen gegangen, was ja doch einen gewissen Mut erfordert. Aus Respekt dafür bietet er ihr jetzt tatsächlich eine Rolle an. Wanda bereitet sich akribisch vor, lernt und übt, so das, was ja auch nicht untypisch ist. Ihre Tochter sagt: Mutti, ich will alles werden, aber auf keinen Fall Schauspielerin.
Um 10 Uhr morgens muss ich an der Leipziger Straße sein. Irgendwo in Mitte, in der Nähe vom Checkpoint Charlie. Kostümprobe, hat die Aufnahmeleiterin am Telefon gesagt. Leseprobe gibt es keine mehr. Wegen einer Nebenrolle würden nicht nochmal alle antanzen. Es sei alles besprochen. Die Dialoge würden alle funktionieren. Ich solle mich einfach ans Drehbuch halten. Die Lobby des Tagungshotels ist voller Statisten. Manche haben Bücher dabei, der eine Typ strickt. Andere lösen Kreuzworträtsel oder starren auf ihre Handys. Kali ist in der Kita. Sie wollte nicht hin. Sie hat sich daran gewöhnt, zu Hause zu sein. Jeden Tag ausschlafen. Jeden Tag mit Eileen wie pubertierende Teenager durch den Block streunen. Doch das ist jetzt vorbei. Ich muss ins Zimmer 223. Zweiter Stock, linker Gang, die Tür ist angelehnt. Das Hotelzimmer ist mit voll behangenen Kleiderstangen zugestellt. Auf dem Bett stapeln sich Polaroids. Die Garderobiere sagt, ich sei zu früh und solle mit den anderen Statisten und Komparsen in der Lobby warten, bis ich aufgerufen werde. Ich hätte doch bestimmt eine Nummer bekommen. Nein, sage ich, ich habe keine Nummer. Dann sei ich hier sowieso falsch. Sie würde gleich die Statisten einkleiden. Ich bin Schauspielerin, sage ich. Schauspielerin, lacht sie. Die Schauspieler hätten sie längst durch. Sie dreht sich um und lässt mich vor der Tür warten, bis mich eine andere Frau reinholt, die keine Gelegenheit auslässt zu betonen, dass ihr keiner Bescheid gesagt habe und man ihr so kurz vor Dreh nicht einfach eine neue Schauspielerin vor die Nase setzen könne. Das sei völlig unprofessionell und ob ich denn überhaupt schon mal was gedreht hätte oder ob ich gleich mit jemandem ins Bett sei. Sie blättert durch das Drehbuch und schüttelt den Kopf. Sie habe bei Yolanda Tussin gelernt. Die ganz Großen seien bei ihr schon in der Maske gewesen. Wer mich denn gecastet habe und ob sie eigentlich wieder mal die Einzige sei, die das Drehbuch gelesen habe. Der Regisseur wolle langes Haar, wild gewachsenes, ungeschnittenes Haar und fragt, wie ich mir das denn vorstellen würde. Eine Woche brauche sie für eine Perücke. Eine ganze Woche. Haarsträhne für Haarsträhne. Handarbeit sei das. Echte Handarbeit. Eine Echthaarperücke knüpfe man nicht über Nacht. Ich sage nichts. Die Scheißperücke ist nicht mein Problem. Ich habe meine eigenen. Ein Drehbuch lernt man auch nicht über Nacht. Ich lasse den Fahrer warten. Er steht mit laufendem Motor vor dem Haus und ich warte, bis Salins Mama aus dem Fenster schaut. Das ganze Haus soll aus dem Fenster schauen. Die glauben mir kein Wort, wenn sie es nicht selbst sehen. Alle sollen sehen, wie er mir die Tür aufhält und ich im schwarzen Sprinter hinter den abgedunkelten Scheiben verschwinde. Ein ganzes Hochhaus voller Zeugen. Wir werden von hier wegziehen und die Leute werden sagen, ich hätte mal hier gewohnt und sich Geschichten ausdenken, die sie über mich erzählen können. Der Fahrer fährt auf die Frankfurter und gibt vor jeder Ampel Gas, um nicht halten zu müssen. »Wir seien spät dran«, sagt er. Er habe 25 Minuten auf mich warten müssen. Er beschleunigt und sagt, Mercedes. Was anderes würde er auch nicht fahren. Seine ganze Familie fahre Mercedes. Nirgendwo gäbe es so viele Mercedes wie in Albanien. Aber Balkan sei nicht gleich Balkan, lacht er. Bosnier und Serben würden nur BMW fahren, wie die Türken, bloß ohne Heckscheibenblende. Er wechselt beim Reden von einer Spur auf die andere und weicht den anderen Autos nur knapp aus. »Scheiß Uber«, schimpft er. »Die wollen mit ihren Dumpingpreisen alle von der Straße drängen. Und die Leute seien so blöd und fallen drauf rein. Aber wenn die erstmal das Monopol haben, sagt er, werde man ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Er wirft einen Blick in den Rückspiegel, überholt von beiden Seiten, schaltet ruckartig durch die Gänge und drückt das Gaspedal durch. So wie er fährt, wird er sich auf jeden Fall nicht von der Straße drängen lassen. Der Dreh ist im Wedding. Am Straßenrand steht ein Wohnwagen am anderen. Passanten bleiben neugierig stehen und fragen, was wir hier drehen würden. Sobald irgendwo eine Kamera steht, wittern die Leute Hollywood und zücken ihre Handys wie bei einem Autounfall auf der Gegenfahrbahn. Hinter der Absperrung laufen Praktikanten mit Fieberthermometern herum. Sie messen bei jedem am Set die Körpertemperatur. Kontaktlos per Infrarot. Hochsicherheitszone wie bei einem Staatsbesuch. Ein Corona-Ausbruch am Set könnte den ganzen Dreh lahmlegen. Der Einzige, den sie in Ruhe lassen, ist der Schauspieler mit dem röchelnden Pudel auf dem Schoß. Bei dem traut sich keiner. Die Kirche ist für die Dreharbeiten gesperrt. Sie steht unter Denkmalschutz und es braucht 1000 Bewilligungen, um darin zu drehen. Vor der Kirche wird das Catering aufgebaut. Ich frage nach einem Kaffee, schwarz und ohne Zucker. Der Caterer schaut kurz hoch und zeigt auf die andere Straßenseite. Ich solle mir mein Frühstück bei den Komparsen holen. Sein Wagen sei nur für die Schauspieler und fürs Team. Der Setaufnahmeleiter kriegt das mit und sagt, er solle sich nicht so aufspielen und mir einen scheiß Kaffee geben. Sorry, nur für Schauspieler, wiederholt der Caterer. Sie ist Schauspielerin, Mann, sie gehört dazu. Er hat gesagt, ich gehöre dazu. Ich bin eine von ihnen. Ich gehöre nicht mehr zu denen auf der anderen Straßenseite. Nicht zu denen, die seit Stunden an der prallen Sonne ausharren und für die Nachtszenen schon nachmittags bestellt wurden. Er sagt, ich könne mir so viel Kaffee holen, wie ich wolle. Und wenn irgendjemand Stress mache, solle ich zu ihm kommen. Er sei hier das Mädchen für alles. Adam dreht schon seit heute Morgen. Die Garderobiere und zwei Kostümassistentinnen folgen ihm hechelnd auf Schritt und Tritt. Ich halte Abstand. Ich will nicht, dass jemand von uns weiß. Ich laufe ihm nicht hinterher. Eine Praktikantin zeigt mir, wo was ist und führt mich in die Maske, wo die Maskenbildnerin mit blutigen Fingerkuppen vom Perückeknüpfen schon auf mich wartet. Sie habe nicht geschlafen. Maske, Licht und Kostüm seien immer die Ersten am Set, sagt sie. Im Abspann ganz hinten, aber beim Malochen ganz vorn. Ihre schmalen Hände riechen nach kaltem Rauch. Sie kann sich keine Namen merken und sagt zu allen Hase. Irgendwie erinnert sie mich an meine Mutter. Sie setzt die Perücke an meiner Stirn an und zieht sie vorsichtig nach hinten, greift mit den Fingern in die Montur und bewegt sie hin und her, bis die Perücke richtig sitzt. Ich kann zusehen, wie ich langsam vor meinen Augen verschwinde. Der strenge Mittelscheitel zieht sich über den ganzen Kopf und die Haare legen sich wie ein schwerer schwarzer Schleier um mein Gesicht. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Das letzte Mal, als ich eine Perücke trug, war ich eine Schaufensterpuppe in einem Studentenfilm. Es hieß, ich müsse nichts machen, nur stehen, bekam dadurch auch keine Gage und fiel dabei fast in Ohnmacht. Wie Soldaten, die in voller Militäruniform bei Jubiläumsgottesdiensten und Abschiedsparaden Spalier stehen. Adam hat Pause. Er steht mit den anderen draußen in der Sonne und raucht. Ich weiß immer, wo er ist. Ich weiß, was er macht und mit wem er redet. Ich muss nicht mal hinsehen. Ich habe einen sechsten Sinn. Er lernt den Text erst in der Maske und albert mit dem Team herum bis kurz bevor die Klappe geschlagen wird. Er nimmt seine Rolle nicht ernst, aber die Kamera liebt ihn. Alle lieben ihn. Er braucht nie mehr als 2-3 Takes, dann ist die Szene im Kasten. Er wird hofiert. Jede Abteilung hat ihre Rangordnung und er ist ganz oben. Über ihm ist nur das Geld. Er wird vor schaulustigen Passanten abgeschirmt und in den Drehpausen stehen sie alle vorn am Catering und erzählen von den letzten Drehs. Sie scheinen sich alle schon ewig zu kennen. Adam nennt es Klassentreffen. Die eine kommt aus Dubai und beschwert sich über das Wetter. In Dubai sei wenigstens alles klimatisiert. Manche Hotels stellen ihre Klimaanlagen sogar im Außenbereich auf, lacht sie und blickt dabei wehmütig auf ihr Smartphone. Ich habe sie gegoogelt. Sie hat 500.000 Follower auf Instagram und zeigt sich am liebsten im Bikini. Sie liebt Dubai. Sie schwärmt von den gastfreundlichen Menschen und erzählt, dass Dubai mehr als nur den Burj Khalifa zu bieten habe. Ein Komparse stellt sich dazu und sagt, dass er eigentlich Fantasy-Autor sei, also eher Robert Jordan als Martin Scorsese, und das hier nur zum Spaß mache, um Kontakte zu knüpfen. Er verteilt mit schwitzigen Händen Visitenkarten, die alle hinter seinem Rücken auf dem Boden landen. Er ist wie der Tankwart. Ihm fehlt das Glück. Der Aufnahmeleiter wedelt mich zu sich und führt mich in die Kirche. Am Eingang steht ein Taufbecken und daneben stapeln sich schwarze, mit Blattgold versehene Gebetbücher mit kleiner Schrift auf hauchdünnen Blättern voller orphischer Worte, die niemand mehr versteht und so der Pfarrer die Heiden sofort erkennt. Wahre Gläubige haben das Wort Gottes längst verinnerlicht und bewegen die Lippen mit geschlossenen Augen synchron zu seinen. Im Inneren riecht es nach Weihrauch und Starkstromkabel. Das Set wird mit Fluter und Lichtwannen ausgeleuchtet, so gleißend hell, als wäre Jesus gerade wieder auferstanden. Der Altar ist in Weiß und Gold gekleidet. Ein Kreuz, das auf dem Altar steht, erinnert an Jesu Opfertod. Darunter liegen frische Blumen als Zeichen der Hoffnung und des Neuanfangs. Die Komparsen werden wie die Heringe auf den Holzbänken platziert. Sie sind in der Hackordnung ganz unten. Sie werden hektisch durch die Gegend gescheucht und dann über Stunden vergessen. Sie kosten nichts. 50 € für 12 Stunden und mehr. Sie haben keine Namen, sie laufen im Hintergrund durchs Bild, verschwimmen in der Unschärfe, führen stumme Dialoge und werden von Praktikanten angebrüllt. Sie sind Füllmaterial, beliebig und austauschbar. Am besten sind die, die so unscheinbar und langweilig sind, dass man sie 10-mal durchs Bild schicken kann, ohne dass es jemand bemerkt. Das spart Geld. Der Regisseur sitzt mit schuppigen Schultern in der ersten Reihe über das Drehbuch gebeugt. Er raucht Davidoff-Zigaretten mit weißem Filter, die er wie einen Taktstock zwischen den Fingern hält. Er schaut kurz hoch und schickt mich gleich wieder zurück in die Maske. Keine Schminke, habe er gesagt, die Foundation sei zu schwer. Wir sind hier nicht beim Theater, sagt er und klopft dabei die Asche kein einziges Mal ab. Er wolle nur eine leichte Grundierung und etwas Puder, mehr nicht. Ich werde abgeschminkt und nochmal vorgeführt. Der Regisseur nickt mich ab. Ich bin drehfertig. Auf dem Boden sind mit fluoreszierendem Klebeband die Kamerapositionen markiert. Wir gehen den Ablauf durch. Der Regisseur zeigt auf den Monitor. Sie ist zu flächig, sagt er. Das Licht sei zu weich. Er brauche bei der Halbnahen eine Lichtkante. Ein Beleuchter kommt angerannt. Der Regisseur diskutiert mit der Kamerafrau. Sie solle länger in der Halbtotalen bleiben und erst später auf mich zufahren. Ich knie auf der hintersten Bank und versuche, alles um mich herum auszublenden. Eine Praktikantin zerrt ein letztes Mal mit einem grobzinkigen Kamm an meiner Perücke. Der Aufnahmeleiter ruft: Ruhe bitte! Das Set verstummt. Ich schaue direkt in die Scheinwerfer. Meine Pupillen ziehen sich zusammen und das Filmteam verschwindet in der Dunkelheit. Ton ab! Ton sagt: Läuft! Kamera ab! Läuft! Mein Mund ist trocken. Die Knie auf der Holzbank schmerzen. Psalm 4,5, die erste. Die Klappe wird geschlagen, der Regisseur ruft: Und bitte. Die Kamera fährt auf mich zu. Sie fixiert mich wie knurrende, zähnefletschende Hunde. Ich darf keine Angst zeigen. Hunde riechen sie von Weitem. Die Kamera auch. Sie starrt mich an, doch ich starre nicht zurück. Ich schaue knapp an ihr vorbei. Zwischen uns die vierte Wand. Keiner weiß, was passieren wird, und doch fühle ich mich sicher. Sicherer als draußen. Hier kann nichts passieren. Hier gibt es für alles eine Versicherung. Und egal wie tief man stürzt, hier landet man immer auf meterhohen Hochsprungmatten. Wir drehen wie am Fließband. Eine Szene nach der anderen. Meine Figur heißt Lourdes, wie Madonnas Tochter. Wie der Wallfahrtsort im Südwesten Frankreichs. Lourdes folgt dem Pastor wie ein verlorenes Schaf und bleibt auch dann bei ihm, als die gepredigte Apokalypse ihre eigenen Kinder frisst. Drehen heißt aber auch warten. Nicht nur für Komparsen. Ich lege das Drehbuch nicht aus den Händen. Ich sage den Text auf, immer und immer wieder, wie ein Mantra, bis sich die Wörter so vertraut anfühlen, als wären es meine eigenen Gedanken. Man muss die Sachen nur oft genug sagen, irgendwann glaubt man sie. Ich suche mir im Set ruhige Ecken im Halbschatten der Aufenthaltstrailer und nachts sitze ich mit den Füßen im kalten Wasser in der Küche. Ich brauche keinen Schlaf. Vielleicht wird man doch über Nacht berühmt, vielleicht muss man bloß lange genug aufbleiben und Text lernen. Kali kommt morgens nicht aus dem Bett. Ich kann sie 100-mal rufen, sie dreht sich bloß auf die andere Seite und schläft weiter. Aber ausschlafen ist nicht mehr. Kali ist jetzt eine der ersten in der Kita und die Erzieherinnen sind ganz aufgekratzt, seit sie wissen, dass ich mit Adam drehe und versuchen, über Kali an Autogramme zu kommen. Das Set ist wie eine Parallelwelt, fast autark. Der Maskenwagen steht neben dem Stromaggregat, das Set mit Starkstrom versorgt. Die Welt könnte untergehen, wir wären die Letzten, die es mitkriegen würden. Adams Stimme hallt durch die Kirche. Er schwenkt den Weihrauch wie ein Pendel und murmelt dabei ein Gebet. Die Komparsen summen leise mit. Der Geruch von Weihrauch erfüllt die Kirche und nach der Predigt ruft er zum Spenden auf. Man solle dem Herrn ein Zehntel seines Ertrags schenken, direkt via PayPal. Kein Klingelbeutel, kein Opferstock, alle zücken ihre Handys und niemand fragt sich, wofür Gott das ganze Geld braucht. Nach der Szene wird das Licht umgebaut. Alle Scheinwerfer werden auf den Altar gerichtet. Der Hintergrund säuft ab. Monitore werden angeschlossen und Verstärker aufgebaut. Die Church ist bekannt für ihre Worship-Songs. Die Beleuchter befestigen mit Krokoklemmen große Styroporplatten an den Stativen. Tontechniker schleppen Kabeltrommeln, die Maske pudert die Komparsen ab. Jeder kennt seine Rolle. Die Kamerafrau gibt letzte Anweisungen. Ich schließe die Augen und falte die Hände vor meiner Brust. Der Puder saugt den Schweiß wie Löschpapier auf. Der Regisseur ruft, alles auf Anfang. Ruhe bitte. Der Ton läuft, Kamera auch. Aus der Nebelmaschine strömt weißer Rauch. Die Dampfwolken bauen sich vor uns auf und lösen sich nach und nach zu einem Schleier auf. Der Altar hebt sich. Auf der Hebebühne steht Yucca Cash. Sie wurde aus London eingeflogen. Sie trägt ein langes, fast durchsichtiges Gewand und ein goldbesticktes Kopftuch wie die Jungfrau Maria. Dazu übergroße Kreolen und New Balance Sneakers. Sie breitet die Arme aus und schon beim ersten Ton von 139 laufen einigen die Tränen über die Wangen. Alle kennen den Song und alle singen mit. If I were to say, let darkness cover me and night instead of light be all over me. Even darkness would not be dark with you, and the nights would shine like days do. Es hört sich an wie ein Popsong, doch der Text ist eigentlich ein Psalm. Psalm 139. Die Kamera bahnt sich den Weg durch die Menge. Yucca Cash singt mit geschlossenen Augen und rappt auf psychedelischen Synthie-Beats. Dazwischen ruft sie, put your hands up in the air, und alle antworten im Chor, God is everywhere. Es ist eine Hymne auf Gott. Ich stehe direkt neben den Boxen. Alles vibriert. Ich spüre den Bass im ganzen Körper. Ich vergesse die Kamera. Ich muss nicht mehr spielen. Ich fühle mich als Teil von etwas Großem. Etwas ganz Großem, das unendlich viel größer und tiefer ist als ich selbst. Wir reichen uns die Hände. Tauben kreisen mit Ölzweigen im Schnabel über unseren Köpfen. Wir sind eins. Wir sind alle miteinander verbunden und alles läuft beim ersten Regieassistenten zusammen. Jeder hat seinen Platz in dieser großen Familie. Vielleicht bin ich auch bloß high von der Nebelmaschine oder sie mischen Liquid Ecstasy ins Weihwasser. Keine Ahnung. Vielleicht waren wir alle auch nur zu lange allein und drehen langsam durch. Wir setzen uns zur Andacht. Adam steht auf der Empore. Er trägt eine Soutane mit 33 Knöpfen, verschlossen bis zum Hals, und sieht sogar damit gut aus. Ich spüre seine Blicke, Ich verstecke mein Lächeln, die Bibel schwer auf meinem Schoß. Niemand soll es mitkriegen. Das Geheimnis gehört nur uns. Ich will ihn nicht teilen. Kein Gerede, keine bösen Blicke. Die Szene ist abgedreht. Kamera und Licht werden umgebaut. Ich folge Adam in den Wohnwagen, ohne dass jemand es sieht. Ich schließe die Tür hinter mir und stoße ihn rückwärts auf die blaue Sitzgruppe. Ich bleibe in der Rolle. Er auch. Ich setze mich auf ihn. Meine Haare verdecken mein halbes Gesicht. Er sieht nicht, was ich denke. Er sieht nur, was ich will. Meine Haarspitzen streifen bei jeder Bewegung seinen Oberkörper. Die Hitze fühlt sich an wie Scheinwerfer. Ich spüre die Kamera im Nacken, alles in 4K-Auflösung, damit es für immer bleibt. Er zieht mich an sich. Ich lecke ihm den Schweiß von seinem Brustkorb. Fleischfarbene Patches zwischen meinen Beinen, die Brüste abgeklebt, damit man nicht sieht. Wir haben nicht viel Zeit. Ich höre das Walkie-Talkie des Aufnahmeleiters in der Ferne. Sie suchen nach mir. Doch wenn ich aufstehen will, zieht er mich zu sich zurück. Die Perücke muss neu gerichtet werden. Haare wie ein Besen, sagt die Maske und fragt, was ich in der Pause angestellt hätte. Wahrscheinlich sieht man es mir an, aber ich sage nichts. Es geht sie nichts an. Es geht niemanden was an. Sie nimmt die Haare büschelweise in die Hand und kämmt sie von unten nach oben, arbeitet sich von den Spitzen bis zum Ansatz und löst die Knoten, ohne zu ziehen. Wären es meine echten Haare, wäre sie niemals so vorsichtig. Für den Außendreh müssen Autos umgesetzt und entfernt werden. Und ständig laufen Leute durchs Bild. Die Straße gehöre schließlich allen, ruft eine ältere Frau. Und ein Anwohner droht mit der Polizei, wenn er nicht augenblicklich sein Auto ausparken könne und will wissen, auf welcher rechtlichen Grundlage die Absperrung überhaupt erfolge. Ein Praktikant stottert rum, die Produktionsfirma habe eine entsprechende Genehmigung. Der Typ schüttelt den Kopf und schimpft. Jeder macht, was er will. Es gebe keinen Rechtsstaat mehr. Pandemie der Dummheit, sagt er. Man komme nicht mal mehr zur Arbeit. Die Menschen hätten die einfachsten Werte vergessen. Und wer sich auf die Straße klebe, solle sich nicht wundern, wenn einem mal die Sicherungen durchbrennen und man einfach drüber fährt. Dann sei das Geschrei aber wieder groß, sagt er. Adam kommt in den Trailer. Die Maske lässt meine Haare los und lächelt ihn an. Er ist der Einzige, der einfach so reinkommen darf. Alle anderen würde sie hochkant rausschmeißen. Er beugt sich zu mir und küsst meinen Hals. Der Maske fällt der Eisenkamm aus der Hand und es klirrt, als wäre etwas zu Bruch gegangen. Alle im Maskenwagen starren mich an. Ganze Welten werden zerstört. Er hätte mich fragen müssen, bevor er mich dem ganzen Team zum Fraß vorwirft. Ich kann sie schon reden hören. Es wird sich herumsprechen wie ein Lauffeuer. War ja klar, dass ich die Rolle nicht einfach so bekommen habe. Und sie werden mich von der Seite mustern und sich fragen, was er bloß an mir finde und was ich wohl habe, was sie nicht haben. Sie werden mich zerlegen wie ein Rind nach der Schlachtung und kein gutes Haar an mir lassen. Ich stehe auf und gehe raus. Adam kommt mir hinterher und fragt, was los sei. Er hat keine Ahnung. Woher auch? Für ihn wird sich nichts ändern. Für ihn bleibt alles beim Alten. Nur für mich ist jetzt alles anders. Die Brüder vom Spätkauf fragen mich jeden Tag, was nun mit ihrer Rolle sei. Sie glauben wirklich, ich hätte es geschafft. In ihrer Welt habe ich ausgesorgt. Dabei habe ich noch keinen Cent gesehen. Die Gage kommt erst am Ende des Monats und bis dahin habe ich nicht mal Geld für Zigaretten. Am Set gibt es Spaghetti Bolognese. Spaghetti, Triggerwarnung, Bolognese, sagt der Caterer und grinst. Mussten ja Tiere dafür sterben. Er erzählt jedem von dem Familienrezept. 5 Kilo Rinderhack, 5 Kilo Schweinehack und 7 Kilo Geflügelinnereien. Für Vegetarier gibt es Salat und belegte halbe Brötchen vom Vortag. Der Schauspieler mit dem Hündchen sagt, man müsste sich das Essensgeld auszahlen lassen und sich drüben in Mitte bei Dallmayr etwas holen. Eine Bolognese brauche Zeit, die mache man nicht mal ebenso. Er probiert gar nicht erst. Er stellt seinen Teller gleich neben den Hundenapf auf den Boden und hält sein Gesicht wie eine Eidechse in die Sonne. Der Aufnahmeleiter winkt mich zu sich. Die Kamerafrau brauche mich beim Umbau im Bild. Ich laufe ihm hinterher. Ich habe 5 Anrufe in Abwesenheit. Alle von Carlys Kita. Die Kita ruft nie an, es sei denn, ein Kind ist todkrank oder schwer verletzt. Keine Handys am Set, ruft die Regieassistentin. Ich beachte sie nicht. Sie hat keine Kinder, sie würde es nicht verstehen. Carlys Erzieherin klingt abgehetzt und sagt, sie müsse mit mir reden, aber nicht am Telefon. Was ist passiert? Wie gesagt, nicht am Telefon, sagt sie. Ich müsse vorbeikommen, sowas kläre man unter 4 Augen. Wenn jemand nicht am Telefon reden will, ist es meistens schlimm. Ich frage, ob mit Carly alles in Ordnung sei. Und sie sagt, dass sie das auch gerne wissen würde. Ich frage nochmal, ob es Carly denn gut gehe. Und sie antwortet, das solle ich ihr sagen. Als Mutter sollte ich wissen, wie es meiner Tochter geht. Ich bin am Set, sage ich, mitten in den Dreharbeiten. Wie soll ich wissen, wie es ihr geht? Ich könne ja nicht einfach abhauen und sie fragen. Alles Herzchirurgen. Ich weiß. Keine Ahnung, wie sie sich das vorstellt. Letztens sind tatsächlich 2 Komparsen abgehauen. Wahrscheinlich wurde ihnen das Warten zu doof. Danach war am Set die Hölle los. Sie wurden als Deserteure beschimpft und die Agentur, über die die beiden kamen, kann jetzt wohl dicht machen. Niemand wird mehr über die buchen. Auflegen, schreit mich die Kostümfrau an. Und bevor ich was sagen kann, reißt sie mir das Handy aus der Hand, zieht mir ein letztes Mal die Bluse zurecht und dann wird auch schon vor meinem Gesicht die Klappe geschlagen. So nah und fest, dass ich zusammenzucke wie bei einer Ohrfeige. Ich will zu Carly. Die Erzieherin hätte ja nicht angerufen, wenn nichts wäre. Kinder leben gefährlich. Sie stecken ihre Köpfe in Plastiktüten, beißen sich gegenseitig blutig, ersticken an Weintrauben, buddeln sich in Sandkästen ihr eigenes Grab und ertrinken in Straßenpfützen und vollgepinkelten Babypools. Ich spiele wie in Trance. Ich kann mich nicht konzentrieren. Der Regisseur fragt, was mit mir los sei. Ich sei fahrig, irgendwie abwesend. Bestimmt hätte ich meine Tage. Aber bei ihm werde auch noch mit 40 Grad Fieber gedreht. Und wenn jemand sich übergeben müsse, dann solle er es runterschlucken. Vielleicht hat er mich durchschaut. Vielleicht hat er gemerkt, dass ich in Wirklichkeit gar nichts kann. Schauspielschule abgebrochen und nie etwas Richtiges gedreht. Solche wie mich gibt es wie Sand am Meer. Er raucht 2 Päckchen hintereinander und will immer noch einen Take und noch eine Einstellung. Und überhaupt, früher seien 16-Stunden-Drehtage an der Tagesordnung gewesen. Als die Szenen endlich abgedreht sind, renne ich zur U-Bahn. Kein Mercedes ist im Feierabendverkehr so schnell wie die U-Bahn. Ganz egal, wie sehr man aufs Gas drückt und wie oft man die Spur wechselt. Die meisten Kinder wurden schon abgeholt. Nur wenige sitzen noch im Sandkasten und stopfen sich mit beiden Händen Sand in den Mund. Carly ist hinten bei den Schaukeln. Sie hängt im Hohlkreuz und sieht aus wie immer. Keine Hämatome, kein Blut, nicht mal eine Schürfwunde.
Nina Reitmeier mit der 9. von 13 Folgen aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch bei Hansa Blau erschien, das Hörbuch im Argon Verlag und diese Folge für eine Woche online für Sie ndr.de/kultur und natürlich auch in der NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Bei der Polizei besteht in nahezu allen Bereichen ein hohes Risiko von Diskriminierungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine entsprechende Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Aus Berlin Uli Haug.
Zur Diskriminierung durch Polizeibeamte kann es kommen, wenn Menschen wegen ihrer Herkunft, ihres Aussehens oder ihrer Hautfarbe häufiger kontrolliert werden. Es besteht aber auch bei Notrufen und Anzeigen das Risiko von Diskriminierung. Dann nämlich, wenn Anrufe von Obdachlosen, psychisch Kranken oder von Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen nicht ernst genommen werden. Und auch in der Polizei selbst kann es zu Diskriminierungen kommen. Die Studienautorinnen haben in allen Bereichen Diskriminierungsrisiken bei der Polizei gefunden. Sie fordern eine stärkere Sensibilisierung sowie entsprechende Schulungen für Polizisten.
In der litauischen Hauptstadt Vilnius startet